Eigentlich ist es ein willkommener Zustopf. Da kommt mit dem Lohn noch zusätzliches Geld, nur weil man Kind hat. Minimal sind das 215 Franken pro Kind und Monat. In einzelnen Kantonen gibt es sogar mehr. Das Geld, das heisst Familienzulage, es soll vor allem armen Familien helfen, über die Runden zu kommen. Aber sobald man nicht im gleichen Kanton arbeitet, zum Beispiel, wie man wohnt, oder ein schwankendes Einkommen hat, dann fängt das Problem an. Dann erlebt man einen bürokratischen Apparat, wo auch der geduldigste Mensch an den Rand vom Wahnsinn kann bringen. Das haben wir erlebt bei uns im Beratungszentrum. 220 Kassen rechnet die Familienzulage in der Schweiz ab. Die Wegleitung vom Bund ist 164 Seiten dick. Und sogar die Expertinnen und Experten vom Beobachterberatungszentrum sind schon daran verzweifelt. Ein Gespräch über wuchernde Bürokratie und Schwierigkeiten sind zu bändigen, sogar wenn man einen ausgereiften Reformvorschlag hat. Sie hören Beobachter Radar. Mein Name ist Dominik Strebel und mit mir im Studio sind der Marc Stampfli und der Dani Benz. Der Marc Stampfli ist der ehemalige Leiter vom Bereich Familienfragen im Bundesamt für Sozialversicherungen und der Dani Benz ist Beobachterredaktor. Er hat sich intensiv mit Familienzulagen befasst und dabei überlebt. Hoi zusammen.
Hoi.
Hoi.
Marc, wann hast du dich das letzte Mal über Bürokratie so richtig aufgeregt?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich eigentlich keine schlechte Erfahrung gemacht habe und mich auch nicht aufgeregt habe. Ich habe ja ein grosses Thema hinter mir, die Pensionierung. Musste sich bei AHV anmelden, frühzeitig, zweite Säule, also bei beruflicher Vorsorge, Pensionskasse und so weiter. Das ist recht gut über die Bühne gegangen. Natürlich bin ich selber nicht der Spezialist für bürokratische Aktionen, vor allem wenn ich zu Opfer bin. Aber ich kann mich nicht beklagen, es war okay.
Genau. Also sogar auch jetzt, wo du nicht mehr befangen bist, weil du nicht mehr quasi Teil von der Verwaltung bist, hast du immer ein positives Erlebnis. Und du, Dani, hast du das schon mal, also so ein ultimatives Bürokratieerlebnis gehabt?
Ultimativ weiss ich nicht, einfach aktuell. Wir sind daheim dran, eine Erdwärmebohrung zu machen. Da sind ganz viele Instanzen involviert. Bauamt und Subventionen geht's und so. Du bist also dran, ein Formular am anderen auszufüllen. Und der Höhepunkt war, unsere Siedlung ist denkmalgeschützt. Und dann ist also eine Dame von der Denkmalpflege gekommen mit dem Fotoapparat und hat uns Baum- und Sträucherbestand fotografiert mit der Auflage. Am Schluss müssen es wirklich genau gleich sein, wenn die Maschine dann mal durch ist. Und das hört nie auf. Also wir müssen immer noch nicht wo anbohren.
Okay, Papier und Papier und du kommst nicht wirklich zu Boden. Ich meine, es gibt ja so ein berühmtes Chanson von Mani Matter, wo das ja auch thematisiert. Der ist vom Amt auf Boden gewesen, am Freitag vor der 9. Bist straf im Unterlassungsfall im Hauptgebäude Block 2 im Büro 146. Persönlich geht es erscheinen und der Mann geht durch all die Gänge durch und am Schluss, ich weiss nicht was, man hat ihn nie mehr gesehen. Oder? Das ist so quasi das Verwaltungsfeeling. Ist das etwas, wo du dich erinnern fühlst, Dani?
Ja, schon gerade ein bisschen, ja. Der Mani Matter hat es getüpft, auch da.
Marc, du hast ja jahrelang eben zuletzt als Leiter vom Bereich Familie beim Bundesamt für Sozialversicherungen die Verwaltung aus der Innensicht erlebt, oder? Ist dir dort nicht auch manchmal ein bisschen kompliziert vorgekommen, wie du hast müssen arbeiten oder deine Leute haben müssen arbeiten?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ein hierarchischer Betrieb, oder? Der Oberste ist der jeweilige Departementschef und je nachdem, was der für ein Regime aufzieht, ist es auch unterschiedlich bürokratisch beziehungsweise hierarchisch, wo man dann auf die einzelnen Stufen, wenn man irgendwie einen Text muss vorbereiten, eine Botschaft, oder, wird das relativ kompliziert. Die Manöver in der Bundesverwaltung, also schon nochmal unter den einzelnen Ämtern, ist recht aufwendig mit der sogenannten Ämterkonsultation und so weiter. Also ich wollte jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich vermute es nicht jedermanns Sache. Ja.
Okay, gut. Ich persönlich, wenn man mich jetzt fragen würde, dass ich komplizierte Verwaltung erlebt habe, ist es genau bei dem Thema, wo wir heute und jetzt hier zusammen reden, nämlich bei Familienzulagen. Ich muss euch das geschwind erzählen. Einfach vor ein bisschen mehr als 10 Jahren habe ich mit meiner Familie in Zürich gewohnt, wo meine Frau und ich auch gearbeitet haben. Und Kinderzulagen, die sind dann zumal für unsere beiden Kinder über den Arbeitgeber von meiner Frau ausgezahlt worden. Es war kein Problem, alles rund gelaufen, jahrelang. Und dann haben ich und meine Frau beide etwa gleichzeitig die Stelle gewechselt. Ich habe neu in Luzern gearbeitet. Und meine Frau ist wieder in Lehrerinnenberuf eingestiegen und hat darum Stellvertretungen gemacht. Jetzt, was ist da passiert auf der Ebene von der Bürokratie, sage ich jetzt mal? Weil meine Frau in einzelnen Monaten nichts verdient hat durch Stellvertretungen, hat man dann ihr keine Kinderzulage mehr ausgezahlt, weil für Kinderzulagen braucht es minimal ein bisschen Lohn. Dann habe ich mich dann gemeldet in Luzern und habe gesagt, ja, wieso zahlt man nicht über mich quasi Kinderzulagen aus, weil ich habe immer normalen Monatslohn. Und dann hat es geheißen, ja, es sei gemäss der Wegleitung, sei eben der Wohnkanton zuständig, oder? Und darum wird das über meine Frau abgerechnet und darum müssen sie dann in den Monaten, wo sie dann ein Einkommen hat, hat man dann wieder eine Kinderzulage können beantragen und die anderen Monate nicht und so. Es ist hin und her gegangen und ich habe am Schluss wirklich eine Beschwerde müssen machen gegenüber der Verfügung und habe dann einfach gesagt, ja, also soll man doch über mich schlaufen lassen, also müssen wir das immer hin und her machen. Und am Schluss ist es dann wirklich so gegangen, es ist dann über mich abgerechnet worden, wunderbar, kein Problem. Aber ich habe doch gemerkt, ich meine, ich bin Jurist, ich bin Journalist, ich kann mich da irgendwie ausdrücken, für jemand anderes wäre das wahrscheinlich schwierig geworden. Marc, wenn du das hörst, was geht dir da durch den Kopf, wenn du meinem Fall würdest beraten quasi?
Ja, es braucht eben ein gewisses Grundverständnis überhaupt über die Struktur des Familienzulagengesetzes, wie es eigentlich funktioniert. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das kurz mal zusammenfassen, wie es ist. Es gibt das Bundesgesetz, ist ein sogenanntes Rahmengesetz, und es gibt 26 verschiedene kantonale Gesetze. Und das Bundesgesetz tut wichtige Sachen regeln, die dann schweizweit gleich gehandhabt werden. Das ist vor allem im Leistungsbereich. Er tut sagen, wie viel die Mindestzulage muss sein, eben die 215, die du hast erwähnt, für Kinderzulage. Und 265 ist, glaube ich, jetzt für die Ausbildungszulage. Und er sagt, es dürfen keine Teilzulagen mehr ausgerichtet werden. Bei Teilzeitarbeit, also eine volle Zulage muss ausgerichtet werden. Und er tut, und jetzt kommen wir zum Punkt, auch sagen, wie die sogenannte Anspruchskonkurrenz muss geregelt werden.
Also wenn das wir heisst, in Kantonen und so? Ja.
Nein, nicht zwischen den Kantonen, sondern zwischen den Eltern. Oder? Wenn beide erwerbstätig sind oder nur ein Teil, oder einer ist selbstständig erwerbstätig, der andere ist nicht erwerbstätig oder so, dann muss eine Regelung her, wer hat erst Anspruch. Das ist insofern wichtig, als ja die Arbeitgeber, die man bei ihnen arbeiten, die sind an einer privaten Kasse angeschlossen, die die Zulage muss finanzieren. Insofern gibt es einen Kampf, welche Kasse das muss zahlen. Oder? Und mit dem Bundesgesetz, das 2009 in Kraft getreten ist, hat man das schweizweit gleich geregelt, eine sogenannte Anspruchskonkurrenz, eine Kaskade sozusagen, was sind für Kriterien, für welche Kasse muss zahlen.
Okay, also
dort bist du Opfer geworden in diesem Dings. Und vielleicht noch etwas,
ja.
Weil in den Kantonen, die sind zuständig für die Finanzierung und die können auch höhere Zulagen festlegen. Darum haben wir eine grosse Diskrepanz zwischen den Zulagen, die im Wallis irgendwie über 400 sind und die tiefste Zulage eben bei 215 Franken. Und wenn jetzt die Frau oder du im Wallis gearbeitet hättest und die Frau in Zürich, dann hätte die, wenn jetzt nach Zürcher Recht
die Zulage ausgezogen wäre,
dann hätte die Walliser Kasse, deine Kasse, wenn du im Wallis hättest, müssen die Differenzzulage auch noch zahlen. Also das ist der Irrsinn vom Föderalismus also, natürlich, also den wir hier drin haben.
Wenn wir das in Zahlen nennen wollen, also quasi Zürich hätte dann die 215 Franken gezahlt, oder?
Die private Kasse, ja.
Genau, also ja genau, die private Kasse. Und nachher die Walliser Kasse hätte dann nachher die Differenz von 215 auf 400 Franken, also die 185,
ja,
über mich noch müssen zahlen, genau. Dass man okay, also da, man merkt schon, wenn wir das versuchen zu erklären, das ist recht kompliziert. Jetzt, Dani, du hast zum Ganzen recherchiert, du hast verschiedene Fälle mit Leuten geredet, die das erlebt haben, nicht nur mit mir. Ist das typisch, was ich erlebt habe? Oder was hast du daraus recherchiert?
Ja, es ist insofern typisch, dass genau bei solchen Konstellationen, oder vielleicht wechselndes Einkommen, unregelmäßiges Einkommen, berufliche Mobilität, oder sobald es irgendwo von der Norm abrückt, also Norm, wie man das definiert, wird es einfach tendenziell komplizierter, oder? Und ist eigentlich noch verrückt, weil es gibt, ich habe irgendwo gelesen, 19% von allen Menschen pendeln schon pendeln zwischen den Kantonen, also Arbeitsplatz und privat. Und das sind schon 19%, wo man mal ein bisschen den Finger muss in die Luft heben und sagen, hoppla, jetzt wird es tendenziell kompliziert. Und das gibt natürlich dann zusätzliche andere Aspekte, Familienkonstellationen, Patchwork-Modelle, so Zeugs, und das kommt dann alles noch drauf auf.
Also eigentlich haben wir irgendein Modell, wir kommen darauf, wie es historisch entstanden ist, aber wo irgendwo wurzelt in den 40er, 50er Jahren, wo die Leute halt noch die geschafft haben, was gewohnt haben, und mit stabilen Familienverhältnissen, sage ich jetzt mal, nicht Patchwork, wo wir jetzt auf heutige Verhältnisse anwenden, und dann knirscht es und knarscht es, oder? Und jetzt knirscht es und knarscht, und dann wird es kompliziert, oder?
Zu dem Schluss bin ich auch. Das ist wirklich ausgelegt auf den Normalfall. Also normal und traditionelle Familienkonstellation. Der Vater geht arbeiten, die Mutter ist daheim, dann ist ja klar, wer zuständig ist und so. Und ich glaube, nur schon aus dem Grund ist das Zeug einfach recht veraltet, weil die Modelle, es gibt immer mehr, es gibt auch mehr Arbeitsformen, Kurzarbeit, dass du mehrere, Kurzverträge, ja, dass du mehrere Arbeitgeber hast nebeneinander.
Schwankendes Einkommen.
Auf Abruf, solche Sachen, so prekäre Arbeitsverhältnisse. Denke ich, ohne das jetzt zu recherchieren, aber das gibt es mehr als früher und wird es wahrscheinlich zukünftig auch noch mehr geben.
Also besonders stossend sind ja dann die Fälle, wo jemand weniger als Minimum von 7.560 Franken pro Jahr verdient. Also dass da ein Minimumseinkommensschwelle definiert ist und nur wenn du drüber bist, bekommst du überhaupt die Kinderzulage. Stimmt das nicht, was ich erzähle?
Nein, das stimmt so nicht. Wir haben ja drei verschiedene Erwerbsformen, die das Gesetz vorgeht, nämlich die Arbeitnehmenden, die bekommen über den Arbeitgeber ihre Zulagen, die selbstständig Erwerbenden, die müssen sich an eine Familienausgleichskasse anschließen und bekommen über die und müssen Beiträge zahlen und bekommen Zulagen. Und dann gibt es die dritte Kategorie, das sind die Nichterwerbstätigen. Die bekommen auch nach dem Bundesgesetz die minimalen Kinderzulagen.
Und was ist denn die Schwelle von 7.560 Franken, die man Einkommen haben muss? Bei welcher Konstellation spielt das eine Rolle?
Das spielt insofern eine Rolle, als eben nicht mehr der Arbeitgeber zuständig ist oder die Arbeitgeberkasse, sondern dass es näher über die öffentliche Hand finanziert wird für die Nichterwerbstätigen.
Aber wenn ich drunter gehe unter die Schwelle, dann bekomme ich Geld, aber nicht mehr vom Arbeitgeber, sondern von der öffentlichen Hand.
Genau. Gut. Das, was der Daniel erwähnt hat, oder, dass die prekären, wechselnden Arbeitsverhältnisse, oder, dass man in den Status kommt vom Nichterwerbstätigen, wo dann auch wieder ein stabiler Zustand ist, das ist okay, das funktioniert in den Kantonen, aber all die in diesen Zwischenbereichen sind, manchmal haben sie Arbeit, manchmal haben sie keine Arbeit und so weiter, dann gibt es immer Kassenwechsel, bis das Geld wieder fließt und die brauchen ja das Geld, oder, dort ist das Problem, dort haben wir das Hauptproblem. Mhm.
Also eigentlich, jetzt, wenn ich zurückgehe zum Impfall, wo jetzt meine Frau in gewissen Monaten gar nichts verdient hätte, dann wäre sie unter die 7.560 gefallen und dann hätte ich eigentlich plötzlich die öffentliche Hand müssen Kinderzulagen auszahlen.
Nein, du hättest in dem Moment sofort Anspruch auf Zulagen gehabt.
Okay, also es würde dann erst greifen, wenn man als Gesamtfamilie unter die 7.560
fällt. Ja, für Alleinerziehende,
okay,
oder?
Okay, gut. Aber jetzt noch einmal, ist noch eine Drehung von der ganzen Komplexität. Und irgendwie so von außen geschaut, wir reden ja über Familienzulagen mit dem Spezialisten Marc und Dani, dem Redakteur, der sich da reingeschafft hat. Also wenn ich so von außen drauf schaue, dann hat man das Gefühl, da muss irgendein Konstruktionsfehler drin liegen, weil man irgendwie dockt man als Falschen an, dass man nachher überall muss nachstützen und reglementieren muss. Da kommen wir dann drauf, oder?
Da kommen wir drauf. Und ich glaube, wir sehen es jetzt ja an dem Tisch, wo wir sitzen. Wir kommen ja selber nicht raus und der Marc versucht es uns zu erklären.
Gut, er kommt, glaube ich, schon
raus. Er kommt raus, wir zwei. Aber ich denke einfach, Stellt euch vor, wenn man das, als normale Familie, wo man ja, weiss Gott, auch noch andere Sachen zu tun hat, da braucht es, wir haben so einen Fall gehabt, da hat jemand einen Anwalt, eine Anwältin ist es gewesen, gebraucht, als Hilfestellung. Er hätte gesagt, ohne die Person ist jemand gewesen aus seinem familiären Umfeld, also das hat auch nichts gekostet und so, hat er gesagt, ohne das hätte ich aufgegeben.
Und es ist um was?
Es ist um 4 Kinder gegangen, es ist 3 Kinder, okay. Kinderzulage und noch eine Ausbildungszulage, also es sind etwa 850 Franken und das rum. Haben oder nicht haben, da gehst du nicht einfach auf, sondern nur in Not. Aber er hat gesagt, die Not wäre also eintreten, wenn ich nicht Hilfe gebe. Und das ist eigentlich so ein Warnsignal.
Okay. Und jetzt, weißt du, wenn wir jetzt mal schauen, um wie viel Geld es da eigentlich geht, wo da also ausgezahlt wird von den Arbeitgebern eigentlich. Von was reden wir denn da? Was ist die Dimension?
Das sind 6,5 Milliarden Franken. Das ist die Zahlen von, glaube ich, 2023. Und es geht etwa an 1,4 Millionen Menschen. Also, man sieht nur schon an diesen Zahlen, das ist ein riesen Ding. Und das hat man wahrscheinlich so als Sozialwerk gar nicht so auf dem Radar.
Okay. Eben, um es nochmal klar machen, das sind nicht Steuergelder.
Primär sind das Beiträge der Arbeitgeber. Also, okay. Es gibt einen Teil, der von öffentlichen Geldern, also gespeisen wird und so. Und ich glaube, ist der Sonderfall Landwirtschaft. Ich denke, ja, da können wir
später noch drauf
reden. Das ist ganz speziell.
Und die Nichterwerbstätigen eben in erster Linie. Oder? Das FLG, also das Bundesamt das Bundesgesetz für die Landwirtschaft, ja, wo Spezialgesetz ist.
Gut, da kommen wir darauf zu reden. Jetzt gleich, aber weißt du, wo ist das denn der Staat oder wo sind Steuergelder involviert? Das ist wahrscheinlich schon beim Verwaltungsapparat, bei der ganzen Abwicklerei, oder? Das sind ja dann, oder was, wer wickelt das ab? Ja, Marc?
Nein, es sind recht wenige Steuergelder im System drin, weil eben der Haupt über 90%, 95% von den Zulagen werden über die Arbeitgeber und der Rest über die selbstständigen Erwerbenden finanziert. Und die haben eben auch die privaten Kassen, also das sind Verbandsausgleichskassen, das sind AHV-Ausgleichskassen, die auch noch eine Familienausgleichskasse führen. Und weil die Zulagen eben allein von den Arbeitgebern finanziert werden für die Arbeitnehmenden, fällt der öffentlichen Hand keine Kosten, sondern das finanzieren alles die Arbeitgeber. Also auch der Apparat, die Aufwendung, die wir da
haben. Die Arbeitgeber, ja. Und, aber in der Mitte eigentlich alle Konsumenten und Konsumentinnen wahrscheinlich. Richtig. Oder also wir als Wirtschaftssubjekt zahlen eigentlich den Apparat, in dem das wahrscheinlich draufgeschlagen wird auf jedes Ei, das ich kaufe. Oder also, okay.
Ich glaube, an Steuergelder habe ich einen Betrag von 65 Millionen für den Bereich Landwirtschaft und nicht
Erwerbstätige.
Und das ist natürlich bei 6,5 Milliarden ist das ein relativ
kleiner Klacks, gut. Also da sind wir nicht mit den Steuergeldern drin, sondern einfach als Konsumenten, wo den Apparat mitfinanzieren. Jetzt, wie gross ist denn, kannst du mal die Dimensionen von dem Verwaltungsapparat, also jetzt nicht im Sinn von staatlicher Verwaltung, aber der Abwicklungsapparat?
Ja, es gibt, du hast ein paar Zahlen im Intro schon erwähnt, es gibt in der kleinen Schweiz über 220 Familienausgleichskassen, wahnsinnig dichte, und es gibt ein super Dokument, das man im Netz kann finden, das ist 79 Seiten, dick, ganz eng beschriftet, und wenn man das zusammenzählt, kommt man auf etwa 900 Familienausgleichskassen. Dort sind aber noch so Mehrfachnennungen dabei, weil jede Kasse, die in verschiedenen Kantonen tätig ist, die muss sich dort wieder anmelden. Aber es ist ein unglaublich eindrückliches Dokument.
Ja, Marc, du hast dich wieder gemeldet. Ja.
Ja, man muss vielleicht im Gesamtzusammenhang sehen, oder die Familienausgleichskasse, wer überhaupt was eine Familienausgleichskasse ist, tut das Bundesgesetz abschliessend regeln. Es gibt die 26 kantonale Familienausgleichskassen, das sind Auffangkassen, nämlich für die Arbeitgeber, die keinen Anschluss finden, und natürlich für die öffentlichen Verwaltungen, Spitäler und so weiter, die bei der kantonalen Kasse angeschlossen. Dann gibt es die Verbandsausgleichskassen, die von den Berufsverbänden, also von den Gründerverbänden geführt werden, das sind AHV-Kassen. Also wir haben ja so viele AHV-Kassen, die das AHV, also erste Säule durchziehen, Beitragserhebung machen und so weiter. Und die führen gleichzeitig eine Familienausgleichskasse. Das sind die 220, die Daniel erwähnt hat. Und weil sie in jedem Kanton, wo sie tätig sind, müssen eigene Rechtspersönlichkeit sein, kommen wir auf die 900 Kassen. Und nachher gibt es noch die dritte Kategorie von Kassen. Das ist der total Anachronismus, den wir im System haben. Das sind die reinen Familienausgleichskassen. Die sind von früher sozusagen die überlebt, wo einfach einzelne Arbeitgeber selber eine Familienausgleichskasse gegründet haben, mhm, ohne dass sie gleichzeitig die AHV vollziehen.
Okay.
Und das ist so ein grosses politisches Ziel, das man immer hat, also von der Kasse aus, dass man sagt, wir nennen die wilden Kassen, die mindestens die abschaffen. Das sind im Moment etwa, glaube 64 in 14 Kantonen. Kantone können die bewilligen oder nicht bewilligen, die anderen nicht. Und so, also das ist so die Durchführungsstruktur, aber sie ist eng angeschlossen an das AHV-System. Oder? Das ist an sich richtig und wichtig, weil einfach Beiträge und das ganze Abwicklungssystem sehr eng mit der, okay, AHV, mit der ersten Säule verknüpft
aber
ist.
Aber wenn ich jetzt so von außen zuhören, oder? Habe ich das Gefühl, also in meinem Garten wäre jetzt ein wuchernder Strauch, wo ich Altholz drin habe und wo in tausend Richtungen geht und wo ich einfach weiss, ich muss, glaube ich, mal mit der Schere dahinter und das Altholz rausschneiden und die groben Strukturen wieder betonen. Oder ich sage, es ist so hübsch wild, dass ich mir das leisten. Aber eben, da kommen wir, glaube ich, nachher nochmal drauf, wie das entstanden ist, oder? Das ist wahrscheinlich der Treiber von dem ganzen Gewächs. Jetzt nochmal zu dir, Dani. Du hast recherchiert. Du hast Fälle gefunden von Leuten, die gestrandet sind, die das Volk fast aufgegeben haben oder nur mit Anwälten haben ihr das Geld können bekommen. Was hast denn du schon noch so für Mängel jetzt bei deinen Recherchen zum aktuellen System entdeckt?
Das ist schon, finde ich, das Stossendste. Es ist ja oft so, dass all die Abklärungen brauchen ja Zeit und in dieser Zeit hat man die Zulagen nicht. Und das ist gerade für Familien, die knapp dran sind. Wenn du eben 215 oder so pro Kind nicht hast oder hast, grossen Unterschied. Und das gibt einfach, das schafft irgendwo Ungerechtigkeiten. Mhm. Und es gibt so Anspruchslücken, wo vor allem bist du das bei Kindern, wo die Eltern prekäre Einkommenssituation haben. Ich finde das schon, es geht einfach sehr weg vom ursprünglichen Gedanken, jedes Kind hat eine Zulage.
Okay.
Da gibt es einfach Lücken und Leute, oder Kinder, kann man sagen, einfach, wo dann leer ausgehen. Lustigerweise, ich wollte natürlich herausfinden, wie oft kommt das vor, wie in dem Fall, wo wir geschildert haben, wo der andere sagt, na komm, ich gebe auf, hör auf. Mhm. Das ist nicht feststellbar. Auf der anderen Seite gibt es einen rechten, dichten Kontrollmechanismus, der verhindern soll, dass jemand zweimal bezieht. Also finde ich auch so ein bisschen merkwürdig. Es ist schlicht nicht feststellbar. Ja.
Okay, und dann so die eben kantonale Ungleichheiten, oder? Das gibt es ja auch, oder? Jetzt?
Genau. Das haben wir, das ist unser ewiges Thema, das wir an dem Ort auch schon besprochen haben, Föderalismus. Für mich halt auch nicht einsichtig. Also eben,
im Wallis 400, dort
zu Zürich. Ja, du wohnst in Zug und dort hast du 330 und dann wohnst du 5 Kilometer im Kanton Zürich und dort hast du 215. Mhm. In einer gleichen Struktur und nicht im Gebirge, sondern am gleichen Ort faktisch. Ja. Und das ist halt schon auch stossend.
Ja, also wenn wir über das Thema reden, das ist natürlich ein grosses Thema, und gerade in der Familienpolitik. Ich meine, meine Zuständigkeit ist ja nicht nur für Familienzulagen, sondern das ganze familienpolitische Spektrum, und ein breites Spektrum ist, und viel im Parlament gesehen, in den Kommissionen, wo das ist diskutiert worden, solche Fragen, und dort ist natürlich in der Familienpolitik tatsächlich der Föderalismus ganz an einem höheren Ort, mit dem Argument, dass sie sagen, Familienpolitik ist ein Package von verschiedenen Massnahmen und die müssen aufeinander abgestimmt sein und das können am besten Kantone und Gemeinden machen, nach dem Subsidiaritätsprinzip, oder? Und wenn wir das Beispiel nehmen, also das sagt zum Beispiel der Wallis, ja, der Wallis, wir wollen hohe Zulagen, dafür haben wir wenig Abzüge in der Familienbesteuerung. Dann kommt ja alles, wir nennen das der Familienlastausgleich, wie tut das sich zusammensetzen, also Familienzulagen, Familienbesteuerung, Subventionen im Krippenbereich, Stipendien.
Das ist so
ein
Gesamtbild.
Ja, oder es ist so ein, okay. Und das ist immer, es kommt immer als Argument, du sagst, also da muss der Bund nicht legiferieren, das ist einfach, sonst passt das nicht mehr. Mhm. Ob das Argument stichhaltig ist oder nicht, ist eine andere Frage. Mhm. Aber so grosse Unterschiede, die wir haben, und dann kommt es natürlich auch darauf an, jetzt bei der Höhe der Familienzulagen, ich kann tendenziell sagen, dass die Westschweiz deutlich höhere Zulagen hat als die Ostschweiz. Also da gibt es wirklich so Ost-West-Gefälle, oder? Mhm. Das hat natürlich viel zu tun mit der Rolle vom Staat, mit dem Staatsverständnis, Etatismus mehr in der Romandie als in der Deutschschweiz, Selbstverantwortung von der Familie in der Deutschschweiz, oder? Und selber stark sein und so, und der Staat soll nicht.
Aber der erlebt man quasi den Föderalismus mal hautnah, oder besser gesagt Portemonnaie-nah, oder? Bei den Familienzulagen, weil sonst ist ja das immer so ein bisschen, okay, Föderalismus, was ist das? Aber da
das
bei den
Familienzulagen
wird es sehr konkret. Gut, jetzt, Marc, du hast ja eben im Bundesamt für Sozialversicherung hast du den Bereich Familienfragen lang geleitet. Und dort jetzt gleich noch die Frage, die wir vorhin gesagt haben, sind keine Steuergelder drin. Ich meine nur schon, dass du dich darum gekümmert hast und du zahlt bist durch Steuergelder, sind ja gleich auch ein bisschen Steuergelder drin, oder? Und sind wahrscheinlich noch andere Angestellte. Was hast du denn als Bund oder als Bundesangestellte, was hast du denn gemacht bei der Familienzulage? Wenn wir gesehen haben, das ist eigentlich Arbeitgebergeld, das über Arbeitgeberverbände irgendwie ausgezahlt wird und jetzt kommt noch der Markt. Was hast du gemacht?
Also ganz viel, oder? Das ist natürlich in einem grossen politischen Bereich wo das abstimmt, aber vielleicht ganz konkret mal wichtig, wo das ganze Paket mal gestanden ist, oder? Wir müssen die Verordnung machen, natürlich mit dem Bundesrat. Und nachher eben,
also 2009, wo das dann irgendwie das Rahmengesetz
also hat. Also nach 2006 bis 2009 die Verordnung zusammen mit den Kantonen und den Verbandshaus, also den Kassen. Und nachher eben die Weisungen, die schon mehrmals erwähnt wurden, dort haben wir immer sehr eng mit den Kassenverbänden zusammengearbeitet, für möglichst gute Anleitungen zu geben, der Durchführungsstelle, also in der Familienausgleichskasse. Die Weisungen sind weniger für Bürgerinnen und Bürger, sondern für wirklich die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die solche Fälle müssen bearbeiten.
Das sind die 164 Seiten.
Genau, es sind eigentlich Spielregeln, wie wenn der Fall X kommt, wie muss man es regeln und so. Also eine riesen Sache, weil es eben kompliziert ist und mit Export von den Zulagen und wer hat Selbstständige,
Das hast du beraten müssen.
Also die Weisungen haben wir gemacht und in dieser Zeit auch jedes Jahr angepasst und weiterentwickelt. An der Realität oder dort, wo wir gesehen haben, dass es nicht funktioniert, okay, wo wir müssen nachbessern müssen. So. Das ist aber nur ein kleiner Teil.
Gleich, aber jetzt weißt du, was du mit der Familienzulage zu tun hast, das ist eigentlich das, oder?
Also nein, natürlich viel mehr. Oder? Das ist natürlich, hat man zum Beispiel haben wir das Familienzulagenregister aufgebaut. Das ist das Register, tut alle Zulagen, die in der Schweiz ausgerichtet werden, in einem Register erfassen, mit der Zielsetzung, der Dani hat es erwähnt, dass keine Doppelzulagen ausgerichtet werden, dass man kann schauen, bekommt das Kind eine Zulage, ja oder nein, oder? Wenn sie geschieden sind und die Frau wohnt im St. Gallischen und er wohnt in Genf, wie kann der Genfer wissen, ob die Frau Zulagen bekommt oder nicht?
Da könnte man das Register machen. Auf das Register greifen, und wenn sie sagen, der Mann bekommt schon, dann tut man bei der Frau nicht.
Aha. Ja, also das tut man es abklären zwischen den Kassen, oder? Das ist ein ganz grosses System. Wir müssen die Statistik aufbauen und jährlich natürlich wieder machen. Er hat ganz viele parlamentarische Vorstösse im Parlament. Ein Thema ist Erhöhung von der Mindestzulagen, okay, zum Beispiel. Oder Bedarfszulagen ist ja immer ein grosses, dass man das System erweitert. Dann haben wir natürlich in dieser kurzen Zeit mehrere Gesetzesrevisionen gehabt. Zum Beispiel hat man gesenkt, der für die Ausbildungszulage das Alter von 16 auf 15, das ist eine riesige Sache mit Botschaft und im Parlament und Bundesrat und bla bla, oder? Das gehört ja alles dazu. Ja. Andere Revisionen haben wir gemacht, dann gibt es Postulatsbericht und mhm. dann haben wir auch, bei uns ist immer gesehen Rechtsprechung, also das heisst, wenn die Fälle vor Gericht kommen, das sind die kantonalen Sozialversicherungsgerichte, die haben sie alle bei uns gelandet, die müssen kontrollieren, wenn wir nicht einverstanden sind, haben wir es vor Bundesgericht, also wenn sie gegen das Bundesgesetz verstoßen haben, die Urteile, dann haben wir es vor das Bundesgericht
also gleich, hinterzogen. Also gleich, dass ich da ein bisschen einfangen quasi, das habe ich gesehen, das hat extrem viel ausgelöst, an Arbeit jetzt eigentlich das Rahmengesetz. Wie viele Leute sind denn mit dem beschäftigt?
Also wir waren 7 Leute gewesen.
Wo einfach mit diesen Familienzulagen, Harmonisierung, Register aufbauen, ja,
aber,
und so.
Aber wie gesagt, auch noch ganz viele andere familienpolitische Themen.
Ja, okay.
Elternurlaub zum Beispiel ist bei uns gewesen. Oder ja, die ganze Förderung von der familienergänzenden Kinderbetreuung.
Okay. So aber eben von dort her, vorher haben wir gesagt, fast keine Steuergelder drin oder nur das, was die Landwirtschaft betrifft. Das sind ja schon ein bisschen Steuergelder, die 7 Menschen zu zahlen, die dann doch ein bisschen viel zu tun haben mit den Familienzulagen. Oder? Ein bisschen Steuergeld ist
dort. Selbstverständlich.
Ja, genau. Hast du dich bei dem Ganzen hast du dich auch mal genervt? Also wo du das Gefühl gehabt hast, das ist jetzt einfach überkompliziert, das könnte man einfacher machen?
Ja, selbstverständlich. Darum habe ich ja auch den Reformvorschlag gemacht. Es gibt ja weiter zwei Ebenen, wo man könnte vorgehen oder wo man müsste vorgehen. Auf der einen Seite ist, dass man sagt, okay, das bestehende Gesetz, das bestehende System, das wir haben in der Schweiz, das tut man schrittweise verbessern. Mhm. Und da gibt es einzelne Punkte, wo man sagen kann, also beispielsweise würde ich, wenn ich könnte, würde ich sofort die wilden Kassen verbieten. Ja. Oder? Das ist einfach ein Anachronismus und ist quer in der Landschaft. Zum Beispiel, oder ich würde die Einkommensgrenze aufheben, die wir haben. Das würde es viel vereinfachen und weitere Lücken schliessen, wo wir schon erwähnt haben. Aber das sind alles Kleinigkeiten eigentlich. Und die andere Variante wäre, dass man wirklich würde sagen, okay, Schwamm drüber, wir machen ein neues System, ein neues Gesetz, das wirklich deutlich einfach.
Also wenn ich jetzt beim Strauch bleibe und beim Gartenbild, entweder schneiden wir die Pflanzen und tun das Altholz raus und ein paar grosse Äste stehen, oder wir reissen sie aus und pflanzen eine neue, oder? Das sind quasi die Varianten.
Genau.
Ja. Jetzt noch ganz kurz, bevor wir jetzt auf den Reformvorschlag kommen, oder? Wo du formuliert hast. Wir reden ja eben über das Gestrüpp, sage ich jetzt mal, von der Familienzulagen, die doch ein bisschen vor sich hin wuchert. Wo sind, sagen wir so, die 4, 5 grössten Grundprobleme von dem gewachsenen von dem Gewächs Familienzulagen?
Also das Hauptproblem und das, was am meisten stört, ist, dass nicht für jedes Kind eine Zulage ausgerichtet wird. Die Lücke, die Toni davon schon erwähnt hat, die er auch drauf kam bei der Recherche, das ist der Hauptfehler. Und das liegt daran, dass das gewachsene System eben die Zulagen an die Erwerbstätigkeit, an die Art von der Erwerbstätigkeit binden und nicht direkt an das Kind.
Also der Anknüpfungspunkt.
Genau, der Anknüpfungspunkt, nicht sagt, ein Kind, jedes Kind eine Zulage, oder? Das gibt der Anspruch, und nicht, ob ich erwerbstätig bin, oder selbstständig, oder Bauer, oder was auch immer, sondern das Kind sollte Anspruch haben auf eine Zulage. Das war die Grundidee gewesen, auch vom Bundesgesetz. Das hat man aber nicht hergebracht, wegen dem Widerstand von verschiedenen Seiten, und gesagt, jetzt muss bei den Kantonen bleiben, und das ist gewachsen, weil früher ursprünglich hat die Arbeitgeber eben freiwillig einen Zuschlag gezahlt für ihre Arbeitnehmer, wenn sie Kinder hatten, und das System ist so gewachsen, auch die Familienzulagen, also auch die Familienausgleichskasse und so, die eben die Arbeitgeber gegründet haben. Und darum ist das so gemacht. Aber das Hauptproblem ist sicher, dass das Ziel jedem Kind der Zulage nicht hat können verwirklicht werden.
Mhm. Und vielleicht für das Verständnis und auch für uns Verständnis und für die Hörerinnen und Hörer, Wie ist denn das entstanden, die Familienzulage? Was ist das ursprünglich gewesen? Und dass wir an die Wurzeln gehen vom Gewächs, bevor wir in den Reformvorschlag hineingehen, oder?
Ja, also das ist historisch gewachsen. In der Zwischenkriegszeit haben die Arbeitgeber, auch wieder ausgehend von der Romandie, haben einfach freiwillig ihren ja, schlecht entlohnten damals Arbeitnehmenden, die Kinder hatten, einen Zuschlag gezahlt auf freiwilliger Basis. 1945 hat das Schweizer Volk am sogenannten Familienschutzartikel zugestimmt und dort hat man die Verfassungsgrundlage gemacht, dass der Bund die Familienzulagen bundesrechtlich kann regeln kann.
Also zuerst ist es rein in der Privatwirtschaft passiert.
Privat, und das ist auch nach dem zweiten Weltkrieg, auch nach dem Verfassungsartikel, ist gar nichts passiert, wo man nichts zustande gebracht hat. Und nachher haben in den 50er, 60er Jahren haben alle Kantone die Familienzulagen verrechtlicht. Das heisst, die haben, dann hat es Ende des 60er Jahres, hat es nachher 26 Familienzulagengesetz gegeben in der Schweiz. Nämlich jeder Kanton hat eins gehabt und vor allem die Arbeitgeber sind verpflichtet gewesen, Zulagen zu zahlen. Die Kantone haben dann auch für die Selbstständigen gehabt, die haben für die Nichterwerbstätigen gehabt, die haben Teilzulagen gezahlt, bla bla bla. Das war ein Wildwuchs gewesen. Und er hat 1991 eine parlamentarische Initiative gegeben, wo verlangt hat, jedem Kind eine Zulage und wir wollen ein umfassendes Bundesgesetz. Und das Bundesparlament hat also sage und schreibe 15 Jahre gebraucht, bis das Bundesgesetz zustande ist. Da sieht man, wie umstritten eben, dass die Familienpolitik ist. Ähnlich wie bei der Mutterschaftsversicherung hat man ja auch 45, hat man den Verfassungsartikel gehabt, erst 2006 ist die Mutterschaftsversicherung zustande gekommen auf Bundesebene. Und analog dazu Familienzulagen, wo man eben nachher als Kompromisspaket gesagt hat, wir lassen die 26 kantonalen Gesetze, die so gewachsen sind, eben gebunden an Erwerb. Und wir tun einfach ein Rahmengesetz machen, für die Sache ein bisschen zu harmonisieren, schweizweit.
Das ist eine sehr schweizerische Lösung.
Ja, genau.
Ich glaube, die Schweiz ist auch das einzige Land in Europa, habe ich gelesen, wo das nicht zentral regelt, die Familienzulagen. Aber das klingt so nach einem Kompromiss vom Kompromiss. Und eben 26 am Schluss bleiben es dann halt doch trotzdem auf.
Und das Gewachsene einfach noch ein bisschen eintüten, so wie man gerade muss, oder? Das wächst bei den Arbeitgebern, die machen das zuerst mal so ein bisschen freiwillig, dann merkt man, wir müssen das ein bisschen koordinieren, dann machen das Kantone und dann merkt man, das längt nicht mehr, dann kommt der Bund und macht das Rahmengesetz und jetzt merkt man wieder, es längt nicht mehr, weil die Leute zwischen den Kantonen hin und her reisen. Jetzt sind wir beim nächsten Schritt. Jetzt, bevor wir weitermachen, einen kurzen Einschub, das ist ein Podcast vom Beobachter. Wir machen fairen Journalismus, wir schauen dort hin, wo andere wegschauen und arbeiten für eine gerechtere Schweiz. Schauen Sie mal rein, am besten mit der App beobachter.ca/app. In dieser Folge vom Beobachter Radar reden wir über die komplizierte Bürokratie der Familienzulagen, die 220 Kassen abrechnet und dabei Weisungen von 164 Seiten zu beachten haben, mit mehr als 800 Randziffern. Wir haben es schon ein paar Mal davon gehabt, aber es gibt so eine Dimension. Und viele Leute ärgern sich da oder stranden sogar im Gestrüpp von diesen Paragraphen. Dani hat ein paar recherchiert, ich selber habe es auch erlebt. Und eben, Marc, du hast dich nicht nur geärgert über das komplizierte Regelwerk, das entstanden ist historisch, sondern auch gehandelt. Und im letzten Jahr vor deiner Pensionierung hast du als Bereichsleiter dich dem können widmen. Wieso genau? Oder wie ist das gelaufen? Also das letzte Arbeitsjahr eigentlich können einen Reformvorschlag ausschaffen.
Genau, also in der Bundesverwaltung oder vom eidgenössischen Personalrat wird eigentlich die Idee propagiert, dass so alteingesessene Führungskräfte, wie ich gesehen in den letzten 1-2 Jahren von ihrer Karriere aus ihrer Führungsposition fortgehen, den Sessel rauben, dass Jüngere können nachkommen mit neuen Ideen, oder? Und dass in den letzten 1-2 Jahren nachher die Leute, die viel Erfahrung haben, nachher Spezialaufgaben können bearbeiten, die nachher vor allem eben im Bereich von Weiterentwicklungen wo dann Spezialaufträge bekommen. In meinem Fall bin ich im letzten Jahr direkt unterstellt worden am Direktor vom Bundesamt und der wird unter anderem den Auftrag geben, so eine Studie zu machen und schauen, was könnte man reformieren. Auf der einen Seite im bestehenden System, das ist ein Teil von der Studie, und der andere Teil ist eben zu sagen, okay, wir fangen bei null an, auf der grünen Wiese, und wie könnte so ein System aussehen?
Und kannst du mal Grundzüge erklären, wie man das wirklich jetzt effizienter wird bauen?
Genau, also in der Grundziel wäre jedem Kind eine Zulage. Das heisst, wir würden den Anspruch auf Familienzulagen an das Kind binden und nicht mehr an die Erwerbstätigkeit. Das wäre der Hauptding. Wir würden ein abschliessendes und umfassendes Bundesgesetz machen. Das heisst, die 26 kantonalen Gesetze würden hinfällig. Wir würden die Finanzierung machen, analog zu der AHV. Wir würden den sogenannten, statt der AHV-Fonds, einen Familienzulagenfonds machen, der schweizweit geöffnet würde. Die AHV-Ausgleichskassen würden bei den Arbeitgebern wie bis anhin Beiträge erheben. Und die Beiträge würden, analog wie bei der AHV, nicht in AHV-Fonds, sondern eben in Fonds von den Familienzulagen fliessen. Und Kinder würden pro Kanton, also die Durchführung würde bei der kantonalen Familienausgleichskasse liegen. Und das Kriterium wäre, das Kind muss wohnhaft sein in diesem Kanton. Und hat Anspruch auf Zulagen, und dann würde die kantonale Familienausgleichskasse die Zulage ausrichten.
Mhm. Also schon einiges einfacher, wenn ich dir jetzt so zuhöre. Jetzt, das tönt ja recht überzeugend. Ich meine, man fragt sich, wer da dagegen könnte sein. Ich meine, Dani, du hast jetzt ein bisschen rumtelefoniert, ob der Reformvorschlag eine Chance hätte. Was hast du da erlebt? Also, was sagen jetzt zum Beispiel die Arbeitgeber dazu? Ich meine, die würden ja auch erleichtert, weil die müssen ja jetzt Durchführung organisieren, ja. Und das ist kompliziert und so.
Ich bin dort eigentlich mit naiver Weise, mit der Erwartung hineingegangen, die sagen, hey, super. Aber da weit gefehlt. Also dort ist die grösste Skepsis, habe ich dort angetroffen. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen überraschend gefunden, weil sie haben ja den Aufwand, sie haben auch Kosten. Es hat mal eine Studie gegeben, die sagt, dass 130 Millionen bleiben bei ihnen irgendwie hängen, was sie nicht gedeckt haben, was sie selber übernehmen müssen. Ist nicht nichts. Aber ich habe da sehr grosse Skepsis gespürt gegenüber, ja, der Staat soll sich da nicht einmischen. Das ist unser Ding. Das ist historisch gewachsen. Das ist, wie es der Marc vorhin geschildert hat, auch als Zustupf von der Arbeitgeber entstanden. Und das werden wir so beibehalten. Was ich auch ein bisschen rausgehört habe, dass man eigentlich befürchtet, wenn es zusammen mit einer Zentralisierung, wenn es einen Ausbau vom Sozialstaat sagt, damit verbunden. Und da stehen Ihnen, also ich habe das durchs Mail gesehen, stehen in der Harzberg. Also dort ist sehr wenig Offenheit anzutreffen. Noch lustig habe ich gefunden, ich habe ein Quote bekommen vom Gewerbeverband. Wir reden da jetzt ja von Bürokratie bekämpfen. Sie schreiben, sollte dieses bürokratische Projekt konkret werden, würden wir es entschlossen bekämpfen.
Also das bürokratische Projekt, das wär, von Zentralisierung, genau, von effizienter,
also,
Verwaltung.
Genau, Bürokratie ist Ansichtssache. Also der die Bürokratie soll killen, wird selber als Bürokratiemonster dargestellt. Also da ist noch ein weiter Weg.
Spannend. Und was haben denn die Ausgleichskassen von den Kantonen gesagt? Das sind ja verschiedene Akteure. Ich frage jetzt ein bisschen ab, oder?
Ja. Dort ist mehr Offenheit, ist ein bisschen vage geblieben, aber immerhin eine Vereinfachung wäre wünschenswert. Das war so ein bisschen die Botschaft gewesen. Dann ist dann nicht näher eingegangen auf Anfrage. Ja, wie könnte das passieren? Aber sie haben es immerhin nicht in Bausch und Bogen verdammt. Also ich glaube, wie soll ich sagen, so ein Common Sense, dass das irgendwo verschlankt muss werden, das trifft man schon an.
Mit denen, die konkret mit der Durchführung zu tun haben, also auch zum Beispiel bei der Familienausgleichskasse der Verbände, hast du denn dort das Gleiche erlebt?
Genau, auch dort so ein bisschen Botschaft, wünschenswert, einfach nicht bei uns, sondern ganz klar im Fokus sind dort die privaten Kassen, also die reinen Familienausgleichskassen, wo man sagt, die müssen wir eigentlich abschaffen, sonst heisst es dort bei den Verbänden, quasi, also das sind ja eben die dann über eine AHV-Ausgleichskasse geführt werden, dann macht es Sinn, dass der Arbeitgeber am gleichen Ort könnte AHV abrechnen könnte, wie die Familienzulagen. Mhm. Darum soll das beibehalten werden. Also, da gibt es so eine Mischform, aber nicht total ablehnend. Also, irgendwo nochmal die Notwendigkeit für eine Vereinfachung, die, ich glaube, da will man noch eine Mehrheit finden.
Okay, jetzt Marc, wenn du das hörst, wenn das ist dein Reformvorschlag, wo jetzt da so ein bisschen die Vernehmlassung ist gegangen, erstaunt dich das?
Nein, überhaupt nicht. Oder das ist auch schon in der Diskussion zum Familienzulagengesetz, oder der Gewerbeverband, angeführt vom damaligen Nationalrat Triponet, hat aus allen Rohr geschossen gegen, und die SVP hat ja auch das Referendum ergriffen, 2006. Und das ist in Volksabstimmung mit 72% angenommen worden. Also nicht das Referendum, sondern das neue Bundesgesetz. Ja. Und so. Und das hat sich durchgezogen, und die nächste Debatte war ja dann die Unterstellung von den selbstständigen Erwerbenden unter das Bundesgesetz. Die sind, in der ersten Runde hat man das nicht wollen. Es hat einen riesen Kampf gegeben vor allem zwischen dem Ständerat und dem Nationalrat. Und das hat man dann durchgesetzt. Das war auch eine parlamentarische Initiative gewesen, die dann durchgekommen ist. 2011 sind die Selbstständigen unterstellt worden. Und die letzte Debatte, die wir jetzt hier geführt haben, die ich noch dabei war, ist der sogenannte Lastenausgleich, wo wieder ein unglaubliches Theater ist gemacht worden. Das ist etwa 5 Jahre gegangen. Der Lastenausgleich, nur für das kurz zu sagen, oder das, wenn man mal einen einzelnen Kanton anschaut, dann würde man ja sagen, dass die Arbeitgeber eigentlich gleich viel Beiträge müssen zahlen, also der Beitragssatz für alle gleich ist, von den Arbeitgebern, für die Zulagen zu finanzieren. Aber jetzt, wo sie branchenmässig organisiert sind, sind die Beitragssätze sehr unterschiedlich hoch. Das heisst, wenn ein Verband gute Risiken hat, wie wir so schön sagen, also Banken zum Beispiel, die haben hohe Löhne, wenige Kinder, Vollzeitarbeitsplätze, und das Gegenteil ist gastrosozial mit vielen Teilzeitarbeiten, Leute mit vielen Kindern, mit tiefen Löhnen, also sie haben wenig Beitragssubstrat eigentlich, die haben viel höhere Beitragssätze als beispielsweise Banken. Und darum haben verschiedene Kantone Lastenausgleichssysteme eingeführt, wo sie die Unterschiede glätten, zum Teil mit vollen Lastenausgleich, dann auch wieder gleich, und zum Teil mit Teillastenausgleichssystem. Und jetzt auch vom Gastrosozial in das Parlament gebracht, haben die gesagt, wir wollen, dass das Bundesgesetz sagt, alle müssen einen vollen Lastenausgleich einführen. Mm-hmm. Und das hat ein wahnsinniges Gespür. Okay. Ist jetzt aber durchgekommen, erstaunlicherweise. Und jetzt ist es also so weit, dass innerhalb von den Kantonen alle die gleichen Lasten.
Unglaublich.
Es ist ja durchgekommen gegen den Willen von der Kantonen, oder? Wenn es mir recht ist. Ja. Mm-hmm. Also da haben wir doch einmal ein bisschen an dem von der Föderalismus gerüstet, ein bisschen gerüttelt zumindest. Ja.
Genau, wo das Bundesgesetz eben sagt, zuständig für die Finanzierung sind Kantone. Ja. Oder?
Jetzt aber gleich für deinen Reformvorschlag, der richtige Befreiungsschlag wäre für die Familienzulagen, das stehen also die Chancen. Wie stehen die Chancen? Wie würdest du einschätzen? Kommt das in den nächsten 2 Jahren?
Nein. also sogar ganz sicher nicht. Das Problem ist, grundsätzlich ist der Druck aus dem politischen System, etwas wirklich zu ändern, praktisch nicht vorhanden. Weil die 2 Millionen Zulagen, die pro Jahr ausgerichtet werden, zu 99% bestens funktionieren. Es gibt zwar manchmal Ärgernis, wenn man Kassenwechsel hat oder so, aber eigentlich funktioniert das System bestens. Der zweite Grund ist, dass niemand will riskieren, also vor allem die Linken nicht, dass die Arbeitgeber aufhören, das allein zu finanzieren. Oder das ist ein ganz wesentlicher Grund, zu sagen, wir lassen die Finger davon, weil wenn die sagen, also dort, wenn ihr es den anders wollt, du zentral wollt und so weiter, dann machen wir es wie bei AHV, da gibt es paritätische Beiträgssätze, und bei der Summe von 6,5 Milliarden, wie wir jetzt haben, wäre das also eine Zusatzbelastung für die Arbeitnehmenden von über 3 Milliarden, was natürlich nicht sehr attraktiv ist, sagen wir es mal so. Also es sind die beiden Hauptgründe, wieso
das nicht vorwärts,
nebst den föderalistischen Bedenken und so, aber das ist mehr Ideologie, das andere sind knallharte.
Okay.
Ja. Das ist natürlich auch so, Entschuldigung, wie soll ich sagen, du hast gesagt, 99% funktioniert, und das eine, der andere Prozent, das sind die, in Anführungszeichen, die Schwachen.
Genau.
Und mit denen kannst du politisch natürlich auch keine Meriten verdienen.
Aber mit denen hast du geredet und dort,
mit denen habe ich geredet, die würden sich so allweg wünschen.
Ja. Zappeln immer noch Leute einfach in dem
aber
in dem
die haben halt Strip. Keine Lobby. Wo sich da für sie ins Gewüsch werfen, ja, mit dem Bild.
Gibt es denn gar keine Hoffnungsschimmer, weißt du, dass da etwas läuft bei den Reformen von Familienzulagen, Marc?
Also ich sehe eigentlich nichts. Ich denke nicht, dass der Bundesrat selber aktiv wird, weil er sich nicht Finger verbrennen will und unter uns gesagt wichtigere Themen gibt, die beschäftigen. Und wenn irgendwo eine Möglichkeit würde bestehen, wäre, dass es über einen parlamentarischen Vorstoss, dass sich eine Partei würde dem Thema annehmen und er sagt, so, machen wir mal Druck. Oder, dass das, aber ich halte das für sehr unwahrscheinlich.
Okay. Also wir reden ja in dem Podcast, in der Folge vom Beobachter Radar, reden wir über Familienzulagen, über das komplizierte Abrechnungssystem, das historisch gewachsen ist, aber wo einzelne Leute wirklich stranden drinnen, die nicht mehr zu ihrem Geld kommen, weil es so kompliziert ist. Und wir haben jetzt da viel geredet über die meisten Fälle. Jetzt gibt es noch einen Sonderfall. Und ich könnte noch ein bisschen über den reden, den Sonderfall Landwirtschaft. Kannst du mal erklären, Dani, was das Besondere ist bei der Landwirtschaft, wie das konstruiert ist und wieso dass das ein Sonderfall ist?
Also der Bereich Landwirtschaft hat ein eigenes Bundesgesetz und das ist innerhalb vom gewachsenen Sonderfall ist das nochmal etwas Gewachsenes. Mhm. Und das grosse Merkmal ist, das haben wir schon gehabt, Bauernfamilien kommen ihre Zulage vom Staat über als einzige Gruppe. Und das reden wir von 100 Millionen. Es ist zwar verglichen an 6,6 Milliarden ist das natürlich nicht viel, aber es ist ein Privileg, wo sich fast nicht mehr erklären lässt.
Also 100 Millionen, das sind mehr. Also alle Steuerzahlerinnen, ja, und Steuerzahler zahlen den Bauern 100 Millionen, genau, über die Familie zu machen.
Genau. Und was ich herausgefunden habe, das ist eben historisch gewachsen. Ich glaube, das ist so in den Kriegsjahren entstanden, quasi als Zückerli. Damit man, dort hat man möglichst viel Arbeitskräfte in der Landwirtschaft gebraucht. Stichwort Versorgungssicherheit und so. Ich glaube, es ist dort so gestanden, ihr kommt dann da noch etwas über. Und irgendwo hat sich das erhalten bis heute.
Okay. Und Marc, du im Rahmen von deiner Arbeit hast ja den Sonderfall recht untersucht.
Ja, also das ist wir nennen das ein Spezialgesetz. Es ist vor allem diskutiert worden politisch im Parlament, wo die selbstständig Erwerbenden am Bundesgesetz unterstellt worden. Dort ist natürlich die Frage aufgeworfen worden, ja, wieso sollen die Bauern ihr Privileg behalten und die anderen selbstständig Erwerbenden, also der Schreiner im Dorf, der Müller, das muss Beiträge zahlen und sich einer Familienausgleichskasse anschliessen und Beiträge zahlen dort die entsprechenden und der Bauer nebendran, der bekommt muss seine Zulagen nicht selber finanzieren. Die Bauern zahlen 2% auf den Löhnen auch Zulagen für ihre Arbeitnehmer, aber ihre eigenen Zulagen werden von öffentlicher Hand nicht 100 Millionen, sondern heutzutage sind es noch 60 Millionen. Zwei Drittel der Bund, 40 Millionen im Moment und 20 Millionen etwa der Kanton. Mhm. Und dann, wo das diskutiert ist worden, 2011 im National- und Ständerat, hat man schlussendlich, obwohl es intensive Diskussionen gegeben hat, darauf verzichtet.
Das Lobbying vom Bauernverband.
Genau, dass man die Bauern nicht verärgert hat. Es waren ja gleich Wahlen und wie es so läuft, oder, hat man an dem festgehalten. Und das grössere Ärgernis als die 60 Millionen, dann schon diskutiert worden, gut, dann können wir ja sonst sozialpolitische Massnahmen im Bereich von der Landwirtschaft aufgleisen für eine Kompensation, dass sie die 60 Millionen nicht verlieren. Damals waren es noch 100 Millionen gewesen. Und heutzutage ist das Ärgernis vor allem, dass die Abgrenzungen zwischen der landwirtschaftlichen Tätigkeit und der sonstigen Tätigkeit, also dann bei Arbeitgeber, wenn der Bauernfrau geht noch Schule geben oder geht als Zahnarzthelferin arbeiten, dann hat sie Anspruch auf Zulagen nach dem Arbeitgeber für einen Arbeitgeber und das gibt eine Konkurrenzsituation und das wird immer undurchsichtiger, die bäuerliche Erwerbssituation eigentlich, wo das aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt wird, ist es Gesellschaft. Bürokratie eigentlich, ist dort besonders Also ich habe es fast nicht mehr an eine Mitarbeiterin gehabt, wo wirklich, die ist wirklich Juristin gewesen, sehr präzises, und die hat also ganz lange an einzelnen Fällen geknüppelt, nach dem Bauerngesetz oder nach dem Familienzulagengesetz das abwickeln oder nicht. Schrecklich.
Also es ist eben genau so, wie man sich Bürokratie am Schluss vorstellt, ja, oder? Dass du irgendwie 1000 Gesetze hast und am Schluss die Menschen ihre Lebenszeit reinsetzen, irgendwelche komischen Paragraphen mit Absatz 3 und 4 zu harmonisieren, und du verstehst am Schluss nicht mehr, wieso dass man das macht.
Ich glaube, die Sonderbehandlung in der Landwirtschaft, das ist übrigens auch das, wo gerade politisch schon da wird ein bisschen dran kratzen. Also ich habe ja ein bisschen Parlamentarierinnen, Parlamentarier gesucht, die sich für die Familienzulagensysteme interessieren, und haben wenig gefunden, wie wir vorher gehört haben, aber im Bereich Landwirtschaft, da hat sie doch jetzt gerade von Frau Giacometti aus dem Kanton Graubünden 2-3 Vorstöße gegeben. Sie hat mir gesagt, sie werde das ja vermutlich nochmal einen einreichen, wo sagt, das ist überholt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das über kurz oder lang einmal würde kippen.
Also die Lösung wäre, ersatzlos abschaffen. Einfach wie alle anderen auch behandeln, wie die sonstigen Selbstständigen oder Arbeitnehmenden. Oder was hast du dort, Mark,
also es gibt einfach zwei Möglichkeiten, nämlich also abschaffen, klar, integrieren in das Familienzulagengesetz, entweder die totale Gleichbehandlung von den Landwirten wie die übrigen selbstständigen Erwerber, das heisst, man würde auf das Privileg verzichten. Wenn man das nicht will, könnte man es aber ins Bundesgesetz, ins VZG integrieren und eine spezielle Finanzierung für die Zulagen von den Bauern, wenn man das noch hat, im Gesetz regeln. Aber dann hat man die Abgrenzungsprobleme nicht mehr.
Jetzt haben wir lange über Familienzulagen geredet. Marc, du hast es ein bisschen angetönt. Weißt, ist denn der Familienbereich besonders anfällig für so komplizierte und teilweise ungerechte, unterschiedliche kantonale Lösungen? Ist das ein besonderer Rechtsbereich, wo das vorkommt?
Ich denke, wie gesagt, also die Familienpolitik ist eben sehr stark ideologisch prägt mal, eben zum Teil föderalistisch, zum Teil politisch, eben, wie es vorhin kurz erwähnt, Selbstverantwortung gegenüber staatlichen Leistungen. Wir haben die verschiedensten Themenbereiche natürlich immer, nicht nur Familienzulagen, ja, es erwähnt, zum Beispiel die familienergänzende Kinderbetreuung oder Subventionen in den Städten, braucht Subventionen, wer gibt es Einkommensgrenzen, gibt es nicht, Und andere Prämienverbilligungen, Alimentenbevorschussung, das sind alles Systeme oder Stipendien, die Kantone haben sie höher, die haben sie tiefer. Ja. Familienbesteuerung, das Riesenthema, jetzt haben wir ja die Individualbesteuerungsdiskussion, das geht in die Familienbesteuerung, sollen die Ehepaar zusammen besteuert werden oder nicht, das sind alles. Darum ist die Familienpolitik auch hochspannend und sehr abwechslungsreich, oder? Weil es eben die verschiedensten Themenbereiche.
Darum hast du die Nerven nicht verloren, ja, genau, in den 30 Jahren, oder was du in dem Bereich geschafft hast. Also, jetzt werde ich auch zum Schluss kommen. Wir haben jetzt mit wirklich einen tiefen Bohrung gemacht, denke ich, in einer Frage, die nicht so auf dem Radar ist. Also ich habe da viel gelernt und auch gemerkt, wie das funktioniert, wie ein Verwaltungsbereich oder wie ein Rechtsbereich so kompliziert kann werden, oder? Aus der Entstehung raus und wie schwierig das ist, ihn jetzt ein bisschen zurückzustutzen. Eben nach dieser Tour d'Horizon durch den Paragraphendschungel haben wir ja einen leichten Erreich gehabt vorher, der Reformvorschlag, aber das haben sich jetzt schnell, wie ist er wieder überwuchert worden, eigentlich dadurch, dass wir gesagt haben, ja, ist zwar ein Reformvorschlag, aber es gibt ganz viel Interesse von den Gegensprechern. Bei dem Ganzen, habt ihr auch nicht auch mal schon irgendwie einen starken Mann, ich will jetzt keinen Namen mehr nennen, von Musk bis Milley bis Trump oder so, habt ihr nicht auch mal einen starken Mann gewünscht, der einfach mal aufräumt, oder? Also, wenn ich dem zulasse, das Kniffel.
Also, ich kann da nur meine persönliche Meinung reinbringen. Ein Musk brauche ich gar nie. Nicht einmal für die Familienzulagen aufräumen. Das ist mir zu wenig konstruktiv, was der macht. Ich hoffe immer noch, Ja, also ich glaube, der Marc hat jetzt mal ein Stein ins Wasser gerührt mit dem Beitrag. Vielleicht da gibt es ein paar Wellen, man schaut. Vielleicht nimmt das doch jemand auf. Es ist eine Diskussion, die angezettelt wird. Man nimmt es wahr, so wie es wir jetzt überhaupt mal wahrgenommen haben. Hey, was ist das so kompliziert? Das kann ja nicht wahr sein und so. Mal schauen, wie es tut.
Marc?
Also ich bin ganz grundsätzlich gegen starke Männer und starke Frauen. Die brauchen wir gar nicht, sondern wir brauchen Lösungen, die man halt austarieren muss, die man verhandeln muss. Das ist ein Teil der Demokratie. Und wir haben jetzt das System, das wir haben. Das ist kompliziert und könnte man besser machen. Das ist zweifelsohne, ist das der Fall. Aber das ist der Preis, den wir zahlen für eine sehr, wie gesagt, wenn ihr die Debatten hört, die sind zum Teil aufgeschafft, da mein Bericht, wo da geführt worden, da steht eben ja die Harzberg, zum Teil von den Argumenten her, aber es ist eben ein Kampf gesehen zwischen diesen Interessen, zwischen den Föderalisten und den Gewerbebetreibenden und den
Linken. Aber jetzt muss ich sagen, wenn es auch Torzberg steht, dann musst du das Beispiel nennen, weil ich habe schon das Gefühl, das Brisanteste hast du gar nicht erzählt.
Ja, also die Harzberg sagen sie, dass von rechts, also vor allem vom Gewerbeverband und von der Dings, jegliche Reglementierung auf Bundesebene einfach
also,
okay. durchweg mit allen Argumenten ist probiert, Bodigen zu worden, okay. mit dem Referendum am Schluss. Mhm. Einfach, okay. Also wirklich ganz schwierig.
Schlussfrage. Habt ihr eine Hoffnung, dass sich in Sachen Familienzulage in den nächsten 20 Jahren irgendetwas bewegt?
Ich denke, das mit der Landwirtschaft ist fällig.
Mark?
Ich hoffe es.
Gut. Vielen Dank euch zwei für das Gespräch. Merci.
Danke
dir. Merci dir.
Das war der Beobachter Radar mit dem Marc Stampfli und dem Dani Benz. In unseren Shownotes findet ihr mehr Hintergründe zum Bürokratiemonster Familienzulagen, wenn ihr euch noch weiter vertiefen wollt. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder hier reinhören. Bis bald.